SRF 2 Kultur.
Am Sonntag ist der Philologe und Schriftsteller Walter Jens nach langer Demenzerkrankung 90-jährig gestorben. Er war ein Einmischer. Rhetorik war sein Beruf. In Tübingen hatte er 1963 bis 1988 Deutschlands ersten Lehrstuhl für allgemeine Rhetorik inne. Anders als Politiker und Diplomaten liebte Walter Jens den Klartext. Als überzeugter Demokrat und moralische Instanz weit über die Landesgrenzen hinaus hatte er zu vielen Themen etwas zu sagen. Nachzuhören im Gespräch, das Hans-Jörg Schulz 1998 mit Walter Jens in dessen Tübinger Studierstube geführt hat. Es geht um Deutschlands neue Regierung. Damals kamen die Sozialdemokraten unter Gerhard Schröder an die Macht. Es geht um die Antisemitismusdebatte, die der Schriftsteller Martin Walser mit seiner Dankesrede zur Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels angestoßen hatte. Es geht um Europa, das nicht so recht zusammenwachsen will. Es geht um Toleranz und den Mut, ein Gutmensch zu sein. Und immer geht es um Walter Jens, den unbestechlichen Zeitzeugen und unorthodoxen Denker.
Professor Jens, das Jahr 1998 hat ja in Deutschland das Ende der Ära Kohl gebracht. Das ist natürlich bei uns in der Schweiz auch sehr beachtet worden. Sie werden darüber nicht sehr unglücklich gewesen sein.
Ich habe mich über den Bundeskanzler, der fraglos seine Verdienste als Europäer hat, in zunehmendem Maße geärgert. Die deutsche Einheit ist nicht sein Werk, da hat er großes Glück gehabt. Das hätte jeder andere, der halbwegs bei Sinn ist, hoffentlich auch geschafft. Er ist, das rechne ich ihm an, kein Fanatiker, kein Säbelrassler, eher eine zivile, bürgerliche, etwas spießige Figur. Das ist das eine. Das andere ist seine zunehmende Unsitte gewesen, alles um sich herum niederzutrampeln, alles unter Parteiinteressen zu sehen und vor allen Dingen Journalisten in einer Weise abzukanzeln, sie niederzutrampeln, die ich für absolut eine Demokratie nicht würdig empfand. Dazu gehören immer zwei. Ich habe mich auch über die Journalisten geärgert, die sich das gefallen ließen. Amerikaner wären da, glaube ich, rausgegangen, wenn der Präsident so weit ihnen ausgewichen wäre. Immer wieder präzise Fragen, wolkige Antworten und dann natürlich in zunehmendem Maße erkennbar eine wirklich provinzielle Figur. Doch wie gesagt, unfanatisch und bürgerlich, aber so tief provinziell, dass man sich dann doch nach Frankreich sehnt, wo ein Staatsmann an der Spitze zunächst einmal auch homme de lettres sein muss, muss lettré sein, gebildet sein. Mein Gott, was sprachen de Gaulle und Mitterrand für ein Französisch, gemessen an diesem unbeholfenen Deutsch. Ich bin sofort fertig, sonst antworte ich kürzer. Es ist ja so, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, gutes Deutsch ist keine positive Akzentuierung mehr. Sie kommen nach England und man sagt ihnen, heute sprechen Sie mit einem Mann, sehr unangenehm, erzkonservativ, aber ein wunderbares Englisch. In Frankreich, die Frau ist Kommunistin, ziemlich fanatisch, aber das ist Französisch, makellos. In Deutschland ist gutes Deutsch, biegsames, elegantes Deutsch, das Deutsch meinetwegen von Carlo Schmid, übrigens auch von Bismarck, das ist nicht mehr gefragt. Und da, an dieser Provinzialität bis ins Sprachliche hinein, hat Kohl mitgewirkt, wie unendlich viele andere, war ich erlöst. Man konnte es nicht mehr ertragen, in diesem dumpfen Umkreis leben zu müssen.
Sie sind nun der Fachmann in Sachen gutes Deutsch. Hat sich das Deutsch gebessert mit der neuen Regierung?
Das kann man bisher noch nicht so recht bemerken. Joschka Fischer, der Außenminister, kann im Gegensatz zum letzten Bundeskanzler auch eine Weltsprache, das Englische, sollte eine gewisse Voraussetzung sein. Glückliche Schweizer mit den stets zur Verfügung stehenden drei oder vier Sprachen, wenn man das Schweizerdeutsch als eigenständig betrachtet, dazu das Hochdeutsch. Aber die Regierungserklärung von Gerhard Schröder fand ich deplorabel. Einzelne Punkte nebeneinander gestellt, keine klare Linie, keine Vision, keine Rede aus einem Guss, sondern eigentlich eine schlechte Referentenrede. Ich sehe viel besser als die Reden in der Ära Kohl. Da habe in ihrer Weise, nicht als Staatschefs, nicht als Kanzler, natürlich Leute wie Weizsäcker ganz anders gesprochen.
War die Rede von Gerhard Schröder nicht vor allem das, was man ihr nun überhaupt nicht verzeihen darf, nämlich furchtbar langweilig?
Sie war langweilig, zeichnete sich durchaus dadurch aus, dass in jedem zweiten Satz, meine Damen und Herren, vorkam. Es war eine Bürokratenrede, ohne Schwung, ohne Feuer, ohne Esprit, ohne Eleganz. Ja, Herr Schulz, ich hatte so das Gefühl, da spricht ein Mann, der, und das ist ja Tatsache, eigentlich ganz sicher mit einer großen Koalition gerechnet hatte. Das war eine Rede im Rahmen einer großen Koalition. CDU an der Spitze wird ausgelöst durch SPD, sonst bleibt so ziemlich alles beim Alten, wie es ja im Augenblick, Ausnahmen bestätigen die Regel, auch ist. Also kein Aufbruch zu neuen Ufern, kein neuer Schwung, kein jetzt sind wir da, sondern Beamtendeutsch relativ monoton mit immer den gleichen Gästen und der gleichen Stimmhebung und Senkung heruntergebetet.
Und inhaltlich, es war nun ein Politikerwechsel nur und kein Politikwechsel, oder wie sehen Sie das?
Es war ein Politikerwechsel, das ist ja auch so im Augenblick noch. Rudolf Scharping hat nur ein großes Ziel, Kontinuität um jeden Preis. Ich darf ein kleines Beispiel nennen. Es gibt ein Gebiet von 142 Quadratkilometern nördlich von Neuruppin und Rheinsberg von Thanesmark, ein sogenanntes Bombodrom. Das war ein großer Truppenübungsplatz, zunächst für die Sowjets, dann für die Nationale Volksarmee. Und Rudolf Scharping, als seine Wahl zum Kanzler 1994 anstand, sagte, dafür werde ich sorgen, dass dieses Gebiet wieder zivil genutzt wird, und dann feiern wir alle. Wir erinnern ihn daran. Und was ist die Antwort aus dem Ministerium? Nein, auch die Ostdeutschen müssen ihre Last an der Vereinigung tragen. Sie sollen auch ihren Truppenübungsplatz bekommen. Und so sind alle zivilen Pläne für diesen herrlichen märkischen Platz, sind da natürlich keine Investoren bereit sind zu zahlen, solange das Verfahren nicht abgeschlossen sind, ist dieses herrliche Gebiet nach wie vor unter der Botmäßigkeit des Militärs. Das nenne ich mir Kontinuität. Von Otto Schily will ich gar nicht reden. Der glänzende Kommentator der Süddeutschen Zeitung schrieb, der erste Anwärter auf den Manfred Kanter Gedächtnispreis. Das ist Schily. Und so könnte man viele andere aufführen. Es gibt einige Ausnahmen, nicht wahr? Die Ministerinnen Christine Bergmann und Hertha Däubler-Gmelin. Aber nehmt alles in allem, ist es doch nicht so recht mit dem neuen Schwung da. Und wenn mal einer etwas sagt und neue Wege einschlagen will, wie Sie, Jürgen Trittin und andere, dann wird sofort immer zugunsten der Herrschenden von gestern, vor allem des großen Geldes, der Großindustrie, nachgebessert. Nachbesserung ist für mich das deutsche Unwort des Jahres in der Bundesrepublik. Man folgt den Spuren der Vorgänger, und es wird wie vorher gezeigt, wer das Sagen hat, die Großindustrie, die mit einer Chuzpe ohne Beispiel auftritt und sagt, so nicht.
Nun hatte man ja sowohl im Wahlkampf als auch dann nach dem Antritt der Regierung Schröder hatte man ja zunächst mal den Eindruck, hoppla, jetzt wird sich ein bisschen was verändern. Das war, sagen wir mal, das Ereignis des Jahres in Deutschland. Aber nach allem, was Sie jetzt
ging
sagen...
Ging zu schnell, war nicht fundiert. Die Grünen sagen, naja, wir haben ja nur 6%. da ist die FDP früher mit ihren wenigen Prozent energischer gegenüber dem großen Koalitionspartner aufgetreten. Uns schließlich gibt es auch noch und ohne uns läuft gar nichts. Ach, Herr Schulz, ich hätte mir so viel mehr Schwung, Elan, Perspektiven, auch Witz und Esprit erhofft. Nun, wir sind behutsam, die 100 Tage mögen vorbeigehen, aber der Start war nicht sehr gut.
Nun haben sich früher doch Sie und viele andere große Schriftsteller in Deutschland ziemlich zu Hause gefühlt bei der SPD. Das ist vorbei.
Das war die Ära, ich sage es mal so, Brandt und Böll. Das heißt, die Zeit, in der die Bürger und nicht zuletzt die Intellektuellen, das ist ja für mich immer ein großes Lobwort, der Intellektuelle, den Begriff gibt es seit dem Dreyfus-Prozess im letzten Jahrhundert. Der Intellektuelle ist der Anwalt der Minderheiten, der Anwalt des Juden, der Anwalt des Unterdrückten, der vaterlandslose Geselle, sagen die Reaktionäre. Also die Intellektuellen haben sich wohlgefühlt, weil hier eine Politik am Werk war, in der Brandt-Ära, wo wir alle das Gefühl haben, das kleine, bescheidene, würdige, humane Deutschland, das Land, das niemand zu fürchten hat, steht jetzt im Zentrum. Und an der Spitze ist auch nicht als Zweiter nach dem Kanzler ein Mann wie Globke und so weiter, sondern es sind aufrechte Leute, die zum Teil auch in der Emigration gezeigt haben, wo das andere und bessere Deutschland steht, wie Brandt, dem dann ja aber auch von Franz Josef Strauß bedeutet wurde, Herr Brandt, wir wissen, was wir im Lande getan haben und unsere Pflicht erfüllen. Was Sie getan haben in der Emigration, wissen wir nicht. Das muss man sich vorstellen. Die Ära gab es auch einmal, wo einem aufrechten Menschen, der kniend höher stand als alle Hochmögenden, wo dem bedeutet wurde, was hast du eigentlich gemacht in den 13 Jahren?
Wenn Sie jetzt über die Grenze schauen, es ist ja nicht nur in Deutschland ein Wechsel hin zur Sozialdemokratie passiert, sondern eigentlich in fast ganz Westeuropa. Ist dieser Typus smarter, jüngerer, technokratischer Sozialdemokrat an die Regierung gekommen? Haben Sie das Gefühl, dass das für Europa einen neuen Schub gibt?
Am ehesten wohl in Frankreich. Eine nicht nur sozialdemokratische, sondern soziale Politik im weitesten. Wir sind ja bescheiden geworden und reden nicht mehr von einer sozialistischen, demokratisch-sozialistischen, das Land, in dem diese Visionen nicht ganz verloren gegangen sind, scheint mir immer noch unser liebes Land aus France zu sein. England habe ich meine Bedenken. Das blinde Mitmachen von Tony Blair mit den Amerikanern, das war ja weiter, nicht wahr, wie Major und Thatcher mit Reagan oder mit Bush, das erfüllt einen schon mit einiger Sorge. Also wir sind ja nicht für radikale Diskontinuität, aber ein bisschen mehr Wandel in dem angeblich jetzt sozialdemokratisch nach links gerückten Europa täte uns schon ganz gut.
Es ist ja wahrscheinlich in der Tat für Sie kein großer Unterschied, ob die Tornados aus England über den Irak im Auftrag von Major oder von Blair
so ist das. Ich war, und es ist aber für mich doch eine tief betrübliche Tatsache, dass unsere Universitäten dahin siechen, unser kulturelles Leben ausgedünnt wird. Das Erste, wonach man fragt, ist immer, wo können wir in der Kultur sparen, während wir den Eurofighter haben. Aber wir wissen gar nicht, wen er eigentlich jagen soll. Wohin soll er sich wenden? Wo ist der Gegner? Wir sind ringsum von Freunden umzingelt. Der wird doch wohl nicht gegen Warschau oder gegen Zürich eingesetzt werden sollen. Also den brauchen wir nicht. Damit könnten wir die zivile Nation, die wir ja doch werden sollten, mehr und mehr, nicht wahr, nach der langen Absage an den Nationalsozialismus, könnten wir die zivile Nation so fördern und stattdessen ein Nonsens wie Eurofighter, die Sicherheit muss gewährleistet werden. Gegen wen, fragt man sich.
Ein Blick ins Nachbarland Schweiz. Sie haben dort immer Freunde gehabt, haben dort auch heute noch Freunde. Wie beurteilen Sie von außen her die Situation bei uns? Dort ist ja nun Kontinuität seit Jahrzehnten gegeben.
Und zunächst einmal freue ich mich, dass Sie in der Schweiz turnusmäßig eine Frau an der Spitze haben, eine Jüdin, eine couragierte Dame, die vielleicht den Herren nicht wahr zeigt, wo es lang geht. Wobei ich sagen muss, ich bin ein entschiedener Anwalt von Johannes Rau. Wir könnten uns keinen besseren Bundespräsidenten wünschen. Und zu sagen, wie es ja in Deutschland heute geschieht, also das Ganze gerade Hauptsache eine Frau, das sind doch ein bisschen wenig, da muss man schon sagen, wen. Jutta Limbach ist eine hervorragende Präsidentin in Karlsruhe, aber sie sieht diesen Posten als einflussreicher an, den sie hat, und sie hat recht. Außerdem würde ihr Nachfolger ein konservativer CDU-Mann werden. Also, ich freue mich schon, dass da an der Spitze in der Schweiz Frau Dreyfus ist. Die Debatten folge ich, was die Rechtslastigkeit angeht, in der Schweiz nicht ohne Sorge. Also siehe die Stellungnahme von Adolf Muschk, die ja wirklich nun an der Zeit war. Da gibt es ja doch auch, sagen wir mal, Kräfte, die nationalistisch eher als patriotisch sind, dass antisemitische Untertöne Obertöne geworden sind, ist auch nicht. Was wollen die mit unserem Geld eigentlich, nicht wahr? Dass die vorhanden sind, ist auch nicht zu bezweifeln. Und dass es da langklare Beziehungen gab im Kriege, siehe die Zwangsarbeiter durch die Schweiz hindurchfahren, ist auch nicht verwunderlich. Trotzdem kann ich nur sagen, die Debatten werden, nimmt alles in allem doch, schwarze Schafe gibt es immer, öffentlich und fair ausgetragen. Und die Demokratie ist halt doch sehr lang und erfahren in der Schweiz.
Nun ist ja die Debatte über die ganze Rolle der Banken zum Beispiel während des Dritten Reiches oder jetzt auch ganz neu über Kunstraub, die fängt ja eigentlich erst so richtig an in der Schweiz. Haben Sie da im Gespräch mit Ihren Freunden ein Urteil bilden können?
Ich habe schon den Eindruck, dass die Vorwürfe stimmen, dass es schon sehr verwunderlich ist, dass es erst so spät geschieht in einem Lande, wo der einzig Gerechte, der so lange auf Rehabilitierung warten musste, weil er Juden befreite, schließlich ganz mit Mühe dann doch noch in seine Würde wieder gesetzt wurde, überrascht das nicht sehr. Man muss diese Frage, glaube ich, deutlich trennen von dem in der Tat nicht angenehmen Aspekt Verdienst gerissener Anwälte. In Amerika gibt es natürlich auch sehr clevere Boys, die da das Geschäft der Armen zu ihrem eigenen machen. Trotzdem, schauen Sie, ich glaube, in den baltischen Staaten leben heute noch 150 Juden in einem Land, 70, die jämmerlich von Deutschland aus, wie ich gehe zurück nach Deutschland, entschädigt werden. Viel schlechter als die im Westen. Die Auschwitz überlebt haben, im Bereich der ehemaligen Sowjetunion, sind furchtbar schlecht behandelt worden. Sie vegetieren dahin, immer mehr Leute sterben, während ihre Peiniger, die SS-Mannschaften, ihre Rente bekommen. Ich finde es so bewegend, wenn man heute in Riga hört, ja, wir wollen mehr Geld, doch, damit jedenfalls 2-3 Jahre die Menschen noch gut leben können, mehr Geld für die Opfer, und das hat mich tief gerührt, für die Retter. Das heißt, diejenigen, die Juden versteckt haben, immer unterm Beil. Wir möchten, dass es den Rettern etwas besser geht. Und ich denke, das ist gerade für uns etwas sehr Bewegendes und Verpflichtendes. Man denkt an die, die Juden in der Not geholfen haben. Es wird viel zu wenig betont, dass es allein in Berlin ja 5000 Menschen gab, die Juden versteckt haben, immer unterm Beil. Was wird aus Vater Israel da oben unter dem Dach, wenn die Bomben krachen, und er kann ja nicht in den Keller gehen? hoffentlich treffe ich noch heil an und niemand merkt etwas. Auch von den Gerechten soll man sprechen, die es überall gegeben hat. Ich möchte die gerne, dass wir auch die zurückliegende Zeit und nicht nur sie stärker als bisher aus der Perspektive der Opfer sehen, nicht wahr? Die immer noch die paar Mark für ihre Zwangsarbeit damals kämpfen müssen, etc. Und nicht von den großen Bankiers da oben. Unser Altbundeskanzler Helmut Schmidt hat ja jetzt gesagt, Deutschland ist das Land des Raubkapitalismus geworden. Überraschend aus seinem Munde. Die Konzerne werden zusammengeführt, als gelte es, Autos auf den Schrott zu bringen. Die Manager erhalten Gewinne, die jedem anständigen Menschen die Schamröte ins Gesicht treibt. Und die Politiker bereichern sich in einem unglaublichen Ausmaß. Alles Originalton Helmut Schmidt.
Mhm. Bleiben wir doch nochmal bei dem Thema Verdrängen, Vergessen, ja. Erinnern. Seit der Frankfurter Buchmesse bestimmt ja doch die Rede von Martin Walser sehr stark, auch die Feuilletons in den deutschen, aber auch bei uns in den Schweizer Zeitungen. Wie empfinden Sie denn persönlich diese Diskussion, die über diese Rede geführt wird?
Zunächst einmal fand ich die Rede Walser für sehr diskussionswürdig, auch unter rhetorischen Aspekten für achtbar ja interessant, weil sie Fragen stellte, weil sich ein Mann nicht selbst schützte, weil ein Mensch laut dachte, weil er eine Rede hielt, die ihn in alle Messer laufen lassen konnte. Okay, dann kam die Antwort von Ignaz Bubis, in einem Punkt, glaube ich, überzogen, wo er sagte, Walser ist ein geistiger Brandstifter. Und dann kam es zu der Debatte, im Funk gesendet und teilweise im Fernsehen ausführlich gedruckt in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und die ließ mir nun doch, die hat mir nun die Sprache verschlagen, mit welcher Hybris, mit welcher Arroganz, mit welcher Selbstgewissheit und auch mit welchem Mangel an definitorischer Schärfe, an Intelligenz und Präzision, weil er hier gearbeitet hat. Da sitzt neben ihm ein Jude, Familie zum Teil ermordet, Vater hingerichtet. Und Walser hat die Stirn, diesem Mann zu sagen, naja, ich habe mich ja länger als Sie mit dem Problem beschäftigt. Kann man nur sagen, lieber Martin, weißt du, was du da sagst? Dessen Vater ist ermordet worden. Der hatte es sehr schwer, mit diesem Problem fertig zu werden, mit dem er sich schon länger beschäftigt hat als du, und zwar als Opfer. Und es gab viele andere ganz missverständliche Stellen da in der Rede. Ich glaube, dass einer wegguckt, wie Walser, das ist sein Recht. Das ist mir lieber, als wenn jemand sagt, also ich schaue mir erst Rudi Carrell an und dann Auschwitz und dann noch ein bisschen Fußball danach. Wer von uns ist nicht einmal in der Lage gewesen, dass er sagt, ich ertrage es fast nicht mehr, aber ich muss es wissen und ich muss da hinschauen. Nur die Selbstgerechtigkeit, mit der er sein Gewissen verabsolutierend, es als autonom darstellend, als das einzig Gültige darstellte, das hat mich sprachlos gemacht. Andere haben auch ihr Gewissen. Und wenn ich rede, muss ich immer bedenken, du mit deiner Verletzlichkeit, deiner Empfindlichkeit, was denkst du? Das ist das eine, das andere. Ein autonomes Gewissen, frei schwebend im luftleeren Raum, das gibt es nun einmal nicht. Das Gewissen ist gebunden, ist religiös gebunden, für den Christen zum Beispiel, nicht wahr? An den Glauben, an Gott, an die Fremdbestimmung durch einen anderen, durch Jesus Christus. Und es ist sozial verpflichtet. Camus hat einmal gesagt, entscheidend ist die Dialektik von solitär und solidär. Du bist einsam, aber auch gemeinsam. Da ist dabei überhaupt nicht die Rede. Er spricht von seinem autonomen Gewissen als absolute Größe. Aber dieses Gewissen ist Werden verpflichtet, ist der Geschichte verpflichtet, ist in der Welt, hat mit Tatsachen zu rechnen. Ja, der noch junge Walz hat einmal gesagt, ich bin Familienvater und schon aus dem Grunde kann ich es mir nicht leisten, asozialer Introversion zu verfallen. Introvertiertheit, sagt er, asozialer Introvertiertheit zu verfallen. Wie wahr, Martin? Du bist in dieser Rede asozialer Introvertiertheit verfallen und hast doch einmal so viel weitergesehen.
Nun ist Martin Walser mit seiner Rede ja ziemlich häufig auch bei den wirklich Falschen zitiert worden, von der Nationalzeitung bis zu anderen schlimmen Medien. Wie ist denn aus Ihrer Erfahrung heraus, hat man darauf überhaupt einen Einfluss? Ist man schuld auch an möglichen negativen Auswirkungen?
Er sagt, ich bin nicht missverstanden worden. Ich wollte das sagen. So. Gut, wenn die das aufnehmen, dann ist das nicht meine Schuld. Ich glaube schon, dass das seine Schuld ist. Es gibt nach Auschwitz, nach Birkenau, nach den kleinen Städten Lieberose, Oranienburg, wo die Juden marschieren mussten, Auschwitz waren sie entkommen. Es mussten sie durch Fontanesmarkt vorhanden, wo ich gehe, nicht wahr? Also danach gibt es keine Normalität. Ich hatte das für einen ganz kuriosen Begriff. Ich frage mich auch, ob die Amerikaner eine normale Nation sind. Also siehe ich jetzt Clintons Affäre und es wird gebombt. Ja, die Kinder zahlen die Zeche. Es ist eine normale Nation. Todesstrafe in den meisten Bundesstaaten. Ist das eine normale Nation?
Gibt es überhaupt eine normale Nation?
Gibt es überhaupt eine normale Nation? Nicht wahr? Also, das ist die Frage. Was heißt das, eine normale Nation? Wir sind es unter dem Aspekt des Massenmords an den Juden ganz gewiss nicht. Das alles hat Walser nicht bedacht, Herr Schulz. Sie fragen, ist ein Schriftsteller misszuverstehen? Natürlich. Und Hölderlins Hymne an das Vaterland, nicht wahr? Die ist Liebes. Keiner zu viel gefallen. Das wurde von Adolf Hitler weidlich ausgenutzt. O heilig Herz der Völker, o Vaterland. Damit haben die Nazis operiert. Von Nietzsche ganz zu schweigen und Richard Wagner. Aber heute können Schriftsteller, glaube ich, nichts anderes tun, als im Hinblick auf solche wilden Indienstnahmen immer wieder sich zu überlegen bei dem, was sie schreiben. Bedenke, was die Menschen darüber denken. Denke nach, dass du nicht in falscher Weise verstanden wirst. An einem Punkt bist du sicherlich nicht mehr verantwortlich. Aber du musst das Äußerste tun, um deine Meinung, wohlgemerkt, entschieden zu betonen. Aber auf die anderen, die vielleicht entgegengesetzter Meinung sind, Rücksicht zu nehmen. Herr Schulz, das geht natürlich nur, das wissen wir, bis zu einem gewissen Maße. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass wir von unseren christlich-abendländischen Geboten abgehen können, alle Menschen sind gleich. Wir können die Geschichte eines arabischen Landes noch so gut beherrschen. Von dem Grundsatz können wir nicht abweichen, obwohl im Koran und wo immer steht, dass die Frauen den Männern nachgeordnet sind und so weiter und so fort. Das heißt, gewisse Grundregeln unserer Kultur stehen für uns bei aller Toleranz nicht zur Disposition.
Wie haben Sie denn, um auf dieses ganze Thema Vergangenheitsbewältigung nochmal zurückzukommen, wie haben Sie denn mit Ihren Kindern damals gesprochen über das Dritte Reich?
Ich hatte es relativ einfach, da ich 1929 eingeschult einer Schule angehörte, die als einzige in Hamburg, meiner Vaterstadt, Koedukation hatte. Und das jüdische Bildungsbürgertum schickte seine Kinder in die fortschrittlichste Schule, sodass wir waren 36 Kinder, 18 Juden waren. Ruth Levi oder Lotte Teitelbaum oder Ernst Robert Abraham oder wie immer. Ich bin unter Juden aufgewachsen und die Kinder haben uns nach diesen Spielgefährten von mir gefragt, immer wieder. Trotzdem war ihnen Jüdisches fremd. Das haben wir einmal im Gespräch mit unserem großen Sohn, als er noch sehr klein war, erfahren, als er uns plötzlich beim Mittagessen fragte, sagt mal, Mami und Papi, haben wir eigentlich einen Juden als Freund? Sagten wir, also Onkel Wolfgang Hildesheimer, oder der Hans Meyer, oder der Ernst Bloch, oder Marcel Reich-Ranitzky, das sind Juden. Ach, sagte er, guckte uns an, haben wir auch einen Freund, der kein Jude ist? Und auf diese Weise sind wir immer ins Gespräch gekommen. Später, mein Gott, da gab es einen gewissen Roman, Die Bertinis von Ralf Giordano, und der war nun mein Klassenkamerad, und wir saßen nah beieinander. Und ich konnte den Kindern, meine Frau auch, obwohl die 4 Jahre, die jünger ist, da viel ausmachten, ich konnte den Kindern doch sehr viel aus dieser Zeit vermitteln, auch von dem seltsamen Phänomen, dass Menschen, unsere Lehrer, nehmen wir mal an, radikale Anwälte des Nationalsozialismus sein konnten, zu gleicher Zeit aber doch vorsichtig waren, wenn es um die Demütigung eines Juden in concreto ging, eines Klassenkameraden. Da waren ja dann nur noch Halbjuden, wie man damals sagte, nicht wahr? Also ich setze das Wort in Anführungszeichen, Halbjuden. Dann hieß es, wissen Sie, Weinberg, wir geben uns doch so viel Mühe mit Ihnen. Musste der Eintrag gestern im Klassenbuch sein. Das heißt, es war außerordentlich vielschichtig, das Problem. Letztes Beispiel dazu. Klassenkameraden von mir haben einen Lehrer angezeigt, Ernst Fritz, von dem ich sehr viel gelernt habe, der uns lehrte, das Horst Wessellied ins Lateinische überzusetzen, und damit wusste, wie dumm es war. Er hat ihn angezeigt, er kam ins KZ. Wir waren verdorben, wir, die dem Lehrer beistanden. Und nachdem der Lehrer ins Gefängnis gekommen war, bekamen wir einen überzeugten Nationalisten. Und der sagte, wir hatten ein bisschen Angst, wir, die wir den Lehrer verteidigt hatten, der sagte zu denen, die den Lehrer denunziert hatten, ihr bekommt in Betragen eine 5. Ein deutscher Junge denunziert nicht. Und die anderen, die ihren Lehrer verteidigt haben, sind anständige deutsche Jungs. Also Grauzonen zu vermitteln, nicht nur Helden auf der einen Seite und Schurken auf der anderen Seite. Darum haben wir uns bemüht.
Verstehen Sie denn, dass heute junge Menschen bisweilen sagen, wir wollen nicht dauernd immer noch haftbar gemacht werden für das, was unsere Großeltern mal begangen haben?
Ich verstehe das, würde aber antworten, ihr seid nicht haftbar, aber ihr müsst erkennen, was im deutschen Namen angerichtet worden ist, und ihr müsst es kennen, damit es sich nie wiederholt. Und dafür, dass es sich nicht wiederholt, da seid nun ihr haftbar. Und deshalb sollt ihr so viel wie möglich von dieser Zeit erfahren, sollt mit Empathie und mit Kompassion begreifen, was es heißt, dass du alle Rechte beraubt wirst, weil du ein Jude bist. Und man kann, glaube ich, jenseits der Frage, wir wollen nicht haftbar gemacht werden, den jungen Menschen deutlich machen, stellt euch vor, du wirst es. Und Mutter würde abgeholt. Und wie wäre das? Was würdet ihr da denken? Sollte euer Leben auch schon prägen? Ihr sollt den Phänomenen von gestern mit viel Wissen und mit Demut begegnen, aber im Übrigen euch als Menschen wie alle anderen empfinden und sagen, wir gehören zu denen, die eine Wiederholung verhindern.
Sie hören heute das letzte Forum 2 in diesem Jahr. Wir sind zu Gast bei Professor Walter Jens in Tübingen. Wir haben uns jetzt über Fragen von Vergangenheitsbewältigung, auch von Schuld und Sühne und Aussöhnung unterhalten. Das sind ja auch immer sehr stark Glaubensfragen. Sie haben vor 20 Jahren, ziemlich genau vor 20 Jahren, mal ein Buch herausgegeben, Warum ich Christ bin. Warum sind Sie denn Christ, Herr Jens?
Zunächst einmal, man kann den Satz, ich bin Christ, nur mit Zögern und Zagen und viel Nachdenklichkeit aussprechen. Denn das Christsein eines Menschen entscheidet sich an der Praxis Pietatis, am tätigen mit Dasein für andere Menschen, am immer neuen Bedenken des Satzes, was ihr für den geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. Und dabei immer realisierend, wie weit man zurückbleibt, wie wenig man tut. Und auch im Hinblick auf das Bedenken, dass man an einem Punkt zerbricht, hat man sich immer wieder zu fragen, na, in der Situation, hättest du da nicht vielleicht doch etwas mehr tun können? Also Christ sein unter Zögern und sagen nur, warum ich es bin. Ich, ja, jetzt muss ich ganz naiv antworten, das kann man nur in der Frage. Ich weiß mich von Herzen einer Religion verpflichtet, in der alles Geschehen von unten aus betrachtet wird. Aus der Sicht derer, die die Zeche bezahlen. Der Mühseligen und Beladenen. Das ist das eine. Und das andere, im Zentrum dieser Religion, wie ich sie verstehe, steht ein Besiegter, der am Kreuz geschrien hat, letzter Schrei, Jesu verbürgteste Aussage, einer, der ins Gebet eingefallen ist, aber das Gebet war zu gleicher Zeit ein Aufschrei, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Kein Triumphator, sondern ein Mensch im Staub bis ans Ende der Tage, hat Pascal gesagt, wird Jesus in seiner Todesangst da sein, auch für uns. Das ist mir wichtig, das dritte und letzte. Ich sehe höchst unorthodox diesen Gott, von dem ich ungern zu viele Aussagen mache. Also Gott ist und Gott hat vor und Gott hat es so gefügt, dass wir uns jetzt hier treffen in freundlicher Atmosphäre und so weiter. Nein, ich kann mir diesen Gott eigentlich nur vorstellen, erstmal als Mann und Frau zu gleicher Zeit, wie es ja im Alten Testament heißt, und zweitens als einen, der den Menschen die Freiheit gegeben hat, hinnimmt, was jetzt aus dieser Freiheit gemacht wird. Nun mit den Menschen leidet und sein Sohn, der uns der Nächste ist, erst recht. Ich kann mir einen Jesus nicht anders denken als mit einem gelben Fleck und in Auschwitz dabei und nicht zusehend von Ferne aus. Kann man sagen, das ist alles ein bisschen romantisch, aber ich habe mich gewöhnt, doch immer die Welt aus einer jesuanischen Perspektive heraus anzusehen, im Bunde mit einer Kirche, die sich unter dem Kreuz weiß und nicht unter den Himmeln und nicht triumphierend, sondern einer Kirche, die glaubt, dass durch noch so mörderische Renaissance-Päpste. Auch nicht, weiten Abstand wohlgemerkt, durch einen autoritär regierenden Papst. Das ist ja die letzte wirklich autoritäre Regierung, die es heute in der Welt gibt, der Kirchenstaat, nicht wahr? Und der Papst, Karl Barth hat ja gesagt, einmal möchte ich das ganz gern sein, einen Tag und alles wäre anders. Ich könnte alles von Grund auf umstülpen, nicht wahr? Aber man muss immer wieder sagen, wenn man heute mit anschaut, was zumal die katholische Kirche mit der Diskriminierung der Frauen macht. Ich war mit dem schauerlichen Zölibatgebot und so weiter. Wie weit entfernt von Jesus, der sich keine Kirche vorstellen konnte. Es gibt ja nichts davon im Neuen Testament, nicht wahr? Das ist ja, die Kirche ist eine Erfindung nachchristlicher Zeiten. Und dann ist man schon ein bisschen erschrocken. Kurt Marti, der wunderbare Schweizer Autor, den ich sehr, sehr liebe und bewundere, hat einmal gesagt, nun ja, wir Protestanten haben auch Päpste. Nur sind es mehrere und sie sind kleiner. Also wir sollen uns da auch nicht überheben. Aber ich denke, eine Kirche, die nicht immer wieder bedenkt, dass sie für die Schwächeren da ist und dass sie die uns anvertrauten, die Asylanten zum Beispiel, aufzunehmen hat, das ist doch wohl nicht die Kirche, die Jesus von Nazareth sich vorgestellt hat. Und jetzt beantworte ich nach etlichen Exkursen Ihre Frage definitiv, warum bin ich Christ? Ich mag nicht glauben, dass Jesus, dessen Leben und Tun ja besser verbirgt ist als die Schlacht von Salamis, dass der sich geirrt hat in seinen Grundaussagen.
Sie haben ja sehr viel an den Evangelien gearbeitet, haben Sie selber übersetzt.
Die vier evangelische Übersetzung ist fertig.
Ja, was hat Sie dazu gebracht? Das ist ja jetzt nicht eigentlich in Ihrem Lebensweg vorgesehen gewesen.
Nein, aber ich glaubte, dass es notwendig sei, die Evangelien in die Sprache unserer Zeit hinein zu transportieren, ohne dass sich die Sprache heute den alten Texten oktroyiere. Das heißt, wir können weder alles museal belassen, noch können wir eine ganz moderne Sprache finden. So leicht sind Fleisch und Geist nicht zu übertragen. Und sie sind auch nicht leicht zu machen. Ich bin eher für eine abweisende Übersetzung. Dann, Freunde, da musst du schon ein bisschen nachdenken. Das ist nicht Bild und Blick, nicht wahr? Sondern das ist schon etwas ganz anderes, um das es hier geht. Ernst Bloch hat einmal gesagt, auf weltliche Texte, auf säkulare Texte übertragen. Man muss die alte Botschaft so übersetzen, die Geschichte von Hamlet oder von den Räubern, dass sie die Gegenwart mitbedeuten. Und das scheint mir wichtig zu sein. Die alten Texte sollen die Gegenwart mitbedeuten, aber sie sollen nicht modernisiert werden. Und deshalb eben der Versuch zum Beispiel, auf den Urgrund zurückzugehen und nicht zu sagen, der Kelch gehe an mir vorüber, Jesus in Gethsemane, nicht wahr? Kelch, das ist so der Herr mit den grauen Schläfen, der sein henkeltrocken Glas hebt, perlt, das ist alles so wunderschön. Nee, ein irrendes Gefäß, Poterion, Becher. Der Becher des Leidens möge vorbeigehen. Dann gewinnt es eine ganz andere Dimension. Ein irrendes Gefäß. Und so muss man sehr viel in den Evangelien neu bedenken. Man muss auch, das gibt es nicht selten, die komischen Stellen herausarbeiten. Man muss eine Gestalt wie den liebenswerten Petrus ins Blickfeld rücken. Man macht immer alles falsch. Der Mann, der haut sein Ohr ab. Ich war ganz unsinnigerweise, nicht wahr? Und dann glaube ich schon, dass er das war mit dem Ohr. Und das traue ich ihm jedenfalls zu. Denn er handelt immer so. Er will Jesus entgegenschwimmen als Erster und kommt als Letzter an, weil die anderen im Boot gefahren sind. Er will als Erster ans Grab eilen und die Maria Magdalena ist so viel schneller. Ein rechter Tollpatsch. Immer groß reden und er macht alles falsch. Und dabei so liebenswert. Es ist schon neu nachdenkenswert, dass die Kirche sich, und ich glaube in diesem Fall mit Recht, auf einen ganz schwachen, ein wenig lächerlichen Mann, eine Art von Tollpatsch beruft und keinen Meister in der Glorie. So muss man ganz konkret und höchst naiv die biblischen Texte neu ins Blickfeld rücken.
Nun hat ihr Christsein ja auch dazu, auch zu konkreten Handlungsweisen immer wieder geführt, auch zu politischen Handlungsweisen. Sie haben zum Beispiel vor 7 Jahren während des ersten Irakkrieges der Amerikaner, haben Sie hier einen amerikanischen Deserteur aufgenommen.
Auf dem Stuhl, wo Sie jetzt sitzen, saß Mike und Tracy, die ihm herzlich zugetan war, saß auf dem Stuhl unseres freundlichen Tontechnikers und sie waren beide Berufssoldaten. Und wir waren ein wenig verwundert. Wir haben sie sofort aufgenommen, selbstverständlich. Sie hatten den Wehrdienst verweigert und wir sind selbst Anwälte der Wehrdienstverweigerung. Unsere beiden Söhne haben den Wehrdienst verweigert. Aber wir waren verwundert, Berufssoldaten. Ja, aber warum verweigert ihr den Krieg und wieso seid ihr Berufssoldaten? Ja, von Unterschichtskindern. Glauben Sie denn, wir könnten jemals etwas werden in unserem Leben, wenn nicht der Weg über die Armee ginge? Und wir haben eben beigetragen, fand das viel schlimmer als Mutlangen und alles, also wir haben eben beigetragen zur Wehrdienstverweigerung. Wir haben gegen den NATO-Truppenvertrag verstoßen.
Sie haben sich strafbar gemacht.
Wir haben uns strafbar gemacht, 125.000 Mark, von denen wir 7.000 Mark für die Bosnienhilfe gern bezahlt haben, das Gerichtsverfahren nicht. Wir haben uns strafbar gemacht. Ja, wenn es Jugoslawen gewesen wären, dann hätte man darüber reden können. Dann sagte meine Frau, Herr Richter, sollen wir ein Buch an der Tür anbringen, wo wir nachschlagen können? Wir dürfen sie aufnehmen. Und zu euch, Mike und Tracy, müssen wir leider sagen, we can't help you. Aber zu Weihnachten werden wir wieder sagen, es war kein Platz in der Herberge und das werden wir auch ganz freundlich sagen. Mike und Tracy, die gehen halt durch die Lande. Sie bekam ihr Baby mit 15 Jahren. Der Vater des Kindes starb im Kugelhagel beim Streit zweier Gangs in Chicago. Und er wäre so furchtbar gern Sozialarbeiter geworden. Aber das konnte er eben nicht.
Sie würden in einer ähnlichen Situation wieder so
handeln? Wir würden immer wieder so handeln. Wir haben vom Gericht gesagt, wir sind notorische Wiederholungstäter. Wir haben leider etwas nicht erreicht. Wir haben sie nicht mehr gefunden. In Amerika. Wir hatten eine Spur, aber es war dann doch nicht so. Ach, wir würden so gern das Studium bezahlen oder irgendetwas und ihre Fortbildung. Wir finden sie leider nicht und das bekümmert uns hier. Aber das ist eine Selbstverständlichkeit, dass man diese beiden jungen Menschen, die von einem rüden Kommandeur geschurigelt wurden, dass wir denen nicht mehr helfen konnten. Sie hatten ihren Antrag gestellt auf Wehrdienstverweigerung vom Golfkrieg. Und mit einer zynischen Geste zerriss vor ihren Augen der Herr Kommandeur die Anträge und sagte, das könnt ihr vor versammelter Mannschaft am Golf wiederholen, wobei man wissen muss, er war nur noch Moslem. Und das hätte dann Feigheit vom Feind bedeutet oder was weiß ich. Also wie gesagt, aber eine Selbstverständlichkeit, lieber Schulz, eine wirkliche Selbstverständlichkeit, im Hinblick auf das, was Menschen einmal für Verfolgte in der Nazizeit getan haben, ein Millionstel. Aber das Millionstel, das zu tun, kann man von uns erwarten, nicht wahr? Das haben unsere Freunde, die Zwerge hatten, auch in der DDR immer gesagt. So, gegen den NATO-Doppelbeschluss zu sein und Menschen zu helfen in der Not, das solltet ihr tun. Wir haben es schwerer als ihr.
Wir leben doch, Sie in Deutschland und ich in der Schweiz, wir leben doch in relativ satten Gesellschaften, wo man nicht unbedingt sagen kann, dass hier also Courage jetzt die Haupteigenschaft der Leute ist. Braucht es immer Krisenstimmung? Braucht es Widerstandsstimmung für Courage?
Aber es ist auch diese Courage ist ja nicht sehr angesehen. Es gibt ja heute das große Schimpfwort Gutmensch. Schlechtmensch ist auch immer besser, aber Moralisten sind wir. Mein Gott, wer glaubt noch an Moral, sagen die jungen Zyniker, nicht wahr? Und das ist eine Welt von frechen Juppies und dreisten und smarten jungen Menschen, die sagen, gut, das könnt ihr ja machen. Ich bin ich war und I'm happy und okay. Und wir sehen nicht darüber hinaus und eben nicht solitär und solidär zu gleicher Zeit. Damit muss man, glaube ich, leben, dass unsere Generation, die der 60, 70 vielleicht noch Jährigen, vielleicht noch Älteren, als Moralisten oder das ist ja auch ein besonders häufig verwandtes Wort, auch in der Walse-Debatte, als Betroffenheitredner abqualifiziert werden. Ja, wer vor dem Bild des gemarterten Herrn im Isenheimer Altar nicht betroffen ist, der soll offen erklären, ich bin ein Roboter. Also für mich ist diese Attacke gegen die Betroffenheit und die, die sich auch als Betroffene ausgeben, die ist mir ganz und gar widerwärtig.
Sie waren ja immer Lehrer, Sie haben es immer mit jungen Menschen zu tun gehabt. Welche Hoffnung, wie beurteilen Sie die junge Generation im Moment?
Das kann sich von Mal zu Mal, bin ich jetzt nicht mehr aktiv, von Semester zu Semester ändern. Es gibt fraglos mehr Angepasste. Das ist kein Wunder bei so vielen Arbeitslosen. Es gibt fraglos sehr viel mehr Sozialdarwinismus. Ich boxe mich durch. Es gibt viel mehr die Situation, dass ein Buch verstellt ist. Schiller steht bei Kleist, weil ein Student beim Referat es haben möchte. Die anderen brauchen es dann nicht zu lesen. Es gibt das alles sehr viel mehr. Aber es gibt natürlich auch Menschen in vielen Gebieten, etwa gerade auf dem Feld der Sozialpädagogik oder auch in den Geisteswissenschaften, die immer noch unsere Tätigkeit, die, ich kann von den Naturwissenschaften ein wenig sagen, die immer noch unsere Tätigkeit des Lesens und Schreibens als ein Glück der Nichtentfremdung betrachten. Die gibt es immer und sie sind gar nicht so selten. Ich bin da nicht so pessimistisch. Und vor allen Dingen empfinde ich immer mehr das Glück, weil es mittlerweile doch recht alten Menschen hochbetagt, stand noch nicht in einer Zeit und da war ich schon etwas verwundert, aber ich dachte, gut, Jenseits von 75, warum schließlich nicht, nicht wahr? Das Glück des Gesprächs zwischen Jungen und Alten. Ich habe immer wieder die Situation angetroffen, dass die Studierenden sagten, komisch mit ihnen und ihresgleichen kann ich eigentlich viel besser sprechen als mit meinen Eltern. Die interessieren sich für den neuen Wagen oder Reise Karibik oder Azoren oder wo soll es hingehen. Sie, mein Opa, der spricht mehr über die Nazi-Zeit und der denkt auch mehr über den Tod nach. Für den wird vieles im Leben unwichtig. Und das habe ich sehr häufig bemerkt und es ist mir immer bestätigt worden, wenn ich diesen Punkt erwähnte, dass es einen Generationenübersprung gibt. Die Jungen und die ganz Alten im freundlichen Miteinander, die mittleren Generationen, die jetzt ich bin ich, sagt und sich durchboxt, ist vielleicht da eher hemmend. Das heißt, Großvater und Enkel, Großmutter und Enkelin können sich über Probleme meditierend, nachdenklich ergehen, die Jungen zum Nachdenken zwingt.
Zu dem, was Sie ja nun auch Ihren Studenten und auch uns Lesern, Hörern immer weitergeben wollten, gehörte die Bedeutung des Wortes. Sie haben am Anfang sich sehr kräftig ausgelassen über die Rhetorik des früheren und des jetzigen deutschen Bundeskanzlers. Zum Schluss deshalb nochmal die Frage, welche Zukunft hat das Wort in unserem Fernsehzeitalter, in unserem, wo doch alles sehr zu verflachen scheint und das Zuhören nicht mehr so ausgeprägt ist? Glauben Sie an eine Renaissance des Miteinanderredens?
Ich bin ja nicht sicher. In einem Augenblick, wo es heißt, über 10 Sekunden, nein, über 20 Sekunden, da muss Musik folgen, das ist nicht länger der Wortbeitrag eigentlich tragbar. In einem Augenblick, wo die Sendung immer flacher, immer zäsurierter durch Werbung wird und so weiter, wo die Quote entscheidet, scheinen wir verloren zu sein auf den ersten Blick. Aber wir führen ja jetzt ein Gespräch von einer Stunde.
Eine Stunde ohne Werbung unterbrochen.
Ohne Werbung unterbrochen. Und wir werden, zustimmend oder ablehnen das ja allerlei, wir werden Hörer finden. Und ich finde immer mehr Leute, gerade Ältere, die sagen, ich bin an langen, ruhigen, treibenden Gesprächen interessiert. Ich möchte auch im Fernsehen Menschen sehen, deren Bild ich eine Zeit, deren Gesicht ich eine Zeit lang ansehen kann. Was gibt es Spannenderes als ein menschliches Gesicht? Es schlägt und kippt auch um, dieses geil sein auf Sekundenticks. Nein, ruhige, besonnene Gespräche, wo ich sagen kann, war ich ganz andere Ansicht. Statt, was hat er eigentlich gesagt, ist schon wieder vorbeigerauscht. Wir sollten da nicht ganz mutlos sein und nicht sagen, hat ja eh keinen Zweck, sondern andere dazu bewegen, auch so freundlich lange Gespräche wie das, was wir jetzt führen, doch in das Zentrum oder zumindest ins Epizentrum des Rundfunkgeschehens stellen.
Der am Sonntag verstorbene 90-jährige Philologe und Schriftsteller Walter Jens in einem Gespräch, das Hans-Jörg Schulz im Dezember 1998 mit ihm geführt hat. Mehr zu Walter Jens finden Sie im Internet unter saf.ch.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.